Ja, der Predigttext heute steht in Daniel. Es ist das ganze Kapitel 1. Buch Daniel nach Hesekiel. Ein kleinen Propheten. Lesen. Im dritten Jahre der Regierung Jojakims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Jojakim, den König von Juda, in seine Gewalt, auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Diese führte er hinweg in das Land Sinea, in das Haus seines Gottes, und brachte sie da selbst in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, er solle ihm etliche von den Kindern Israel bringen, die vom königlichen Samen und von den Vornehmsten wären. Jünglinge, die ohne jeden Makel, schön von Gestalt und für alle Wissenschaften begabt wären, die Einsicht und Verstand hätten und welche tüchtig wären, in des Königs Palaste zu stehen, und dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterwiese. Diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs und von dem Weine, den er selbst trank, und verordnete, dass man sie 3 Jahre lang erzöge, dass sie hernach vor dem König stehen sollten. Unter denselben waren von den Kindern Juda Daniel, Hanania, Misael und Asaria. Diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen und hieß den Daniel Belsatzar und den Hanania Sadrach und den Misael Mesach und den Asaja Abednego. Daniel aber nahm sich vor, sich mit des Königs feiner Speise und mit dem Weine, den er trank, nicht zu verunreinigen. Er bat sich von dem obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Und der oberste Kämmerer sprach zu Daniel: Ich fürchte nur meinen Herrn, den König, der euch eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er wahrnehmen, dass euer Aussehen weniger gut wäre als das der anderen Jünglinge von eurem Alter? So wäret ihr schuld, wenn ich meinen Kopf dem König verwirkte. Da antwortete Daniel dem Kellermeister, welchen der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Misael und Asaja gesetzt hatte: Versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gebe. Danach besehe man vor dir unser Aussehen und das Aussehen der anderen Jünglinge, welche von der feinen Speise des Königs essen. Nach dem, was du dann sehen wirst, handle weiter mit deinen Knechten. Da hörte er auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage lang mit ihnen. Und nach den 10 Tagen sah man, dass sie besser aussahen und am Leibe fetter waren als ihre Jünglinge, die von der feinen Speise des Königs aßen. Da nahm der Kellermeister ihre feine Speise und den Wein, den sie trinken sollten, hinweg und gab ihnen Gemüse. Und Gott gab diesen 4 Jünglingen Kenntnis und Verständnis für allerlei Schriften und Weisheit. Vorzüglich aber machte er Daniel verständig in allen Gesichten und Träumen. Nachdem nun die Zeit, welche der König bestimmt hatte, verflossen war, führte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Da redete der König mit ihm, aber keiner unter ihnen allen ward gefunden, der Daniel, Hanania, Misael und Asaja gleichgekommen wäre. Darum mussten sie vor dem König stehen. Der fand sie in allen Sachen der Weisheit und Einsicht, worüber er sie befragte, 10-mal geschickter als alle Schriftkundigen und Wahrsager, die er in seinem ganzen Reiche hatte. Und Daniel erlebte das 1. Jahr des Königs Kores. Gnade und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir haben den Text aus Daniel 1 gehört und bereits vorher in 2. Chronik 36 denselben geschichtlichen Zusammenhang. Wir müssen uns vorstellen, in dieser Geschichte, die wir heute gelesen haben, war es das Jahr 605 vor Christus. Und gestern im Zug ist mir eine schöne Sache noch eingefallen. Hinter mir saßen, ich habe zu mir nachher gesagt, das Exekutionskomitee für katholische Priester. Also zwei Leute, ich habe sie gar nicht gesehen, die saßen hinter mir. Sie haben sich unterhalten über die Qualität der Predigten von katholischen Priestern. Und sie haben hart geurteilt. Und eines des Hauptdogma des Mannes, der hinter mir saß, der hat immer gesagt, ja, was Jesus gesagt hat, das war ja vor 2000 Jahren, das hat ja heute überhaupt keinen Bestand mehr. Und wer der Meinung ist, dass man das einfach so eins zu eins weitergeben könnte, der sei als Priester schon mal von vornherein gar nicht geeignet. Und jetzt tue ich euch heute Morgen etwas an, dass wir nicht nur 2000 Jahre in der Zeitrechnung zurückgehen, sondern noch 600 Jahre mehr. Jetzt sind wir 600 Jahre vor Christus, 605 Jahre genau. Naja, dann kann man schon mal die Frage stellen, ist es überhaupt wert, so einen ollen Schinken rauszuholen? Hat so eine Geschichte irgendwas zu tun mit dem, was wir heute zu sagen haben? Oder haben wir nicht einfach grundsätzlich eine ganz andere Haltung an diesem Text? Ist es nicht so, dass wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass sie kein Verfallsdatum hat wie unsere Milch, dass sie auch nicht umverarbeitet werden muss, um heute noch Bestand zu haben? Die Antwort fällt mir ganz leicht und ich bin mir sicher, heute in dem Raum fällt es uns allen ganz leicht. Ja, das Wort Gottes ist es wert. Mag es vor vielen, vielen Jahren gesprochen sein, es ist es wert, es genau so zu betrachten, wie wir es gehört haben. Damals sind die Dinge passiert in Juda, wie hier in unserer Handlung, aber heute ist es so, dass all diese Worte ihre Bedeutung haben. Denn dort spricht nicht irgendwer, sondern es ist Gott, der sich in seinem Wort geoffenbart hat. Es ist Gottes Wort, mit dem wir hier umgehen. Und deshalb lohnt es sich, auch sich mit seinem Wort zu beschäftigen. Und deshalb lohnt sich ganz besonders dieser Sprung in das Alte Testament zu Daniel. Also Joachim, diesen Namen haben wir oft gehört. Die Namen im Alten Testament sind immer von Übersetzung zu Übersetzung unterschiedlich. Es kann vorkommen, dass die dann auch mal ein bisschen differenzieren, je nachdem, was man liest. Es war nicht ganz einfach, immer rauszukriegen, wie man es ausgesprochen hat, was man dort in der Schriftform gefunden hat. Wir haben die Situation, dass aus Juda, dem sogenannten Südreich, in dem nur zwei Stämme lebten, im Nordreich lebten 10 Stämme, dass aus diesem Südreich die vornehmsten Söhne nach einer Invasion Nebukadnezars, eine Invasion, das ist ein Einfall, in dem viele Soldaten in ein Land einfallen und es komplett einnehmen. Wir haben in diesen Tagen, ja, wir haben es im Fernsehen gesehen, Jubiläum des D-Day, das war auch so eine Invasion. Da kamen dann unglaublich viele Soldaten, die in der Normandie gelandet sind. Das war eine Invasion. Das, was wir bei Nebukadnezar hatten, war vergleichbar. Die Babylonier fielen in das Land Juda ein, sie nahmen es komplett ein. In mehreren Wellen setzten sie immer einzelne Könige ein. Wir haben gehört in 2. Chronike, dass durchaus die Babylonier Einfluss hatten auf die Politik, auf die Wahl des Königs und auf die Bestimmung des Königs. Also sie hatten dieses Land eingenommen. Jerusalem war die Hauptstadt des Südreiches und dort war auch noch der Tempel und auch das Gerät, aus dem hier Nebukadnezar ein Teil immer in einzelnen Wellen in seinen eigenen Tempel nach Babylon brachte. Nebukadnezar hat innerhalb von 23 Jahren, also über einen Zeitraum von 23 Jahren, nach und nach in 4 Etappen systematisch fast das ganze Volk aus Juda nach Babylon verschleppt. Das Ganze hatte Plan und er hatte auch nicht aufgehört, immer wieder, wenn er nach Juda kam, sich dort Gefangene zu machen und in sein Reich zu führen. Die Könige, die in Juda zurückblieben, die wurden immer jünger und immer schlechter und ihre Pläne wurden immer stümperhafter. Wir haben gelernt, wir haben heute gehört von einem König, der 18 Jahre alt war und es dann geschafft hat, 3 Monate und 10 Tage zu regieren. Nebukadnezar verbündete sich sogar kurzfristig mit dem König Zedekia, der für diese Allianz mit Nebukadnezar einen Eid auf Gott schwor und diesen sogar brach. Das haben wir in 2. Chronik 36 gehört. Gib dir Mühe, Tim. Wieder zurück. Ja, in der Zeit, von der wir sprechen, war Jeremia in Juda der Prophet des Herrn, aber auf ihn hörte niemand. Die Zustände waren wüst und schlecht, sodass Juda immer wieder von Gott zurückgeworfen wurde. Juda, das Südreich, wie gesagt, mit den zwei Stämmen, Juda und Benjamin, war 926 vor Christus, hat sich aus der Teilung, muss man so rumformulieren, aus der Teilung, die 926 vor Christus stattfand, ergeben. Das war nach der Herrschaft des Königs Salomo, als sich das Nordreich und das Südreich ergeben hat mit den beiden Königen, die dann die Länder einzeln regierte. Im Nordreich wurde Samaria zur Hauptstadt, im Südreich wurde es Jerusalem. Und genau in diesem Kontext, jetzt im Jahre 605, also das Südreich hat über 300 Jahre bereits existiert, hat seine Höhen und Tiefen erlebt, war vielleicht der Bereich, in dem es überhaupt Höhen gab. Im Nordreich sah es ganz wüst aus, aber auch viele Tiefen. Genau in dieser Zeit war man an einem ganz schwarzen Moment angekommen. Nebukadnezar fiel in dieses Land und verschleppte Menschen. Und unter diesen Menschen war auch eine der Hauptfiguren der Passage, über die wir heute sprechen, Daniel. Daniel heißt übersetzt, wenn wir, vielleicht kennt es der ein oder andere, was vermuten wir, was könnte Daniel der Name heißen? Wir könnten vermuten, Gott rettet hindurch oder der, der die Träume deutet oder was auch immer. Wenn wir so an unsere Kinderschulzeit denken, dann würden wir vielleicht sagen Daniel, der, der den Löwen widerstand. Aber Daniel übersetzt heißt, Gott hat gerichtet. Interessant. Gott hat gerichtet. Zur Zeit, als Daniel nach Babylon verschleppt wurde, da kann man sich schon vorstellen, dass diese Zeit hart war für Israel. Dass sie auch eine Zeit des Gerichtes war. Und dass der Name vielleicht auch bildhaft Wahrheit wurde in dieser Zeit. Als Daniel verschleppt wurde, war ein Teil dieses Urteils Gottes bereits vollstreckt. So wie es die Propheten immer wieder vorhergesagt hatten. Jeremia im Südreich hat immer wieder gewarnt darauf, dass dieses Reich zerschlagen wird, dass Gott irgendwann nicht mehr die Sünden dieses Landes aushalten wird. Dass der Weinberg, der Israel immer war, irgendwann verdorren wird. Dass die Wölfe kommen werden und dass sie diesen Weinberg auseinandernehmen werden. Das ist ein Bild, an das Jesus auch in Johannes 15 denkt, dass er dann von dem wahren Weinberg redet, der er selbst ist. Aber dieses Volk Israel, wenn wir es bildlich uns vorstellen, also hier das Südreich, naja, das wurde auseinandergenommen, so als würde einer durch ein Feld trampeln und die Saat niedermachen. Daniel, die Person, die diesem Buch Daniel den Namen gegeben hat, war schon eine besondere Person. Zum einen ist er sicher bekannt dafür, dass in dem Buch Daniel viele Träume gedeutet wurden von ihm, dass er ein Mann, der Prophet war und gleichzeitig ein hohes Staatsamt begleitete. Das ist schon eine außergewöhnliche Rolle, in der Daniel lebte, also in die er nach und nach hineinkam. Und irgendwie ist Daniel auch immer wieder ein gutes Beispiel dafür, dass man diese geistlichen Teile des Lebens und diese weltlichen Teile des Lebens, die ja eigentlich nie getrennt sind, die ja immer eine Einheit sind, die aber beide irgendwie unter einen Hut brachte. Wir sehen ihn als Staatsmann und wir sehen ihn auf der anderen Seite aber auch als geistlichen Menschen. Das ist ein bisschen Vorgriff auf das, was noch in dem Buch Daniel nachher gesagt ist. Aber diese Person Daniel war schon besonders und war auch herausragend. Und wenn man so will, war in der Geschichte Daniels die Priorität und die Betonung immer auf der Liebe, auf seiner Liebe und auf seiner Treue zu Gott. Das kam immer in einzelnen Momenten besonders gut hoch. Aber das war so ein Leitfaden, der sich durch Daniels Leben zog. Und Wenn wir den Daniel betrachten, dann wird sehr oft von den Forschern, wenn sie sich mit Daniel beschäftigen, eine Parallele zu Josef gezogen. Es gibt einiges, wo man sagen kann, ja, das war sehr ähnlich bei Daniel und sehr ähnlich bei Josef. Beide zum Beispiel wurden zu Unrecht verschleppt. Josef wurde verkauft, dann zu Unrecht verschleppt, landet in der Ferne. Daniel, ohne dass er etwas dafür kann, landet in der Ferne. Beide, Josef und Daniel, dienten unter heidnischen Königen. Sie waren raus aus ihrem Land und sie waren in der Ferne. Beide wurden auch durch die Deutung von Träumen, die sie in ihrem Leben bekommen haben, in hohe Ämter nachher befördert. Und beide, Josef und Daniel, lebten vorbildlich und hielten großen Versuchungen stand. Da war es der Josef, der der Verführung der Frau des Potiphar widerstehen musste. Da war es der Daniel, der immer wieder in seinem Leben zu der Verführung geführt wurde, fremde Götter anzubeten. Und beide, sowohl Josef als auch Daniel, starben letzten Endes auch in der Fremde. Nur eines verwundert immer wieder. Wenn wir aus dem Neuen Testament einmal denken, dann gibt es sowas wie ein Kapitel, in dem die besonders herausragenden Glaubensmänner erwähnt sind. Wissen Sie alle, wo das steht? Genau, in Hebräer 11. Dort haben wir viele Namen. Dort lesen wir von Mose, dort lesen wir von David. Aber von wem lesen wir nicht? Von Daniel. Daniel ist nicht erwähnt in Hebräer 11, nicht namentlich erwähnt. Aber in Hebräer 11 steht eine Passage, dort ist nämlich die Rede von den Männern, die den Löwen standhielten, oder noch genauer, wie es dort hieß, die den Löwen ihren Rachen verstopften oder die des Feuers Kraft auslöschten. Und ich glaube, das kann man sehr leicht darauf beziehen, dass Daniel hier gemeint ist oder ein Mensch von der Treue und von der Liebe wie Daniel, der genau in diesen Erlebnissen steht. Und die, die dem Feuer standhielten, das könnten durchaus seine drei Freunde gewesen sein, die man nachher in den Feuerofen geworfen hat. Für mich ist das ein eindeutiger Hinweis auf Daniel, aber sein Name ist nicht erwähnt. Und es ist manchmal ganz gut, dass es nicht der Name ist, der im Mittelpunkt steht, sondern dass es das Handeln und die Treue Gottes ist, die uns mehr in den Sinn gerät als der Name und wir vielleicht dann auch nicht zu viel an dem Namen aufhängen. Gut, kommen wir zu unserem Text. Was kommt nun vor in diesem Text? In welchem Zusammenhang befinden wir uns? Ja, wir wissen, Israel, das Volk, war taub gegenüber den Warnungen, die Jeremia damals gesagt hatte. Immer wieder hat er darauf hingewiesen, dass die Zeit des Gerichtes nahe ist, dass das Urteil über dem Volk vollstreckt wird, wenn sie nicht zu Gott zurück und umkehren. In dieser Zeit, in der Jeremia immer wieder warnte, war dem Volk die Gefahr nicht bewusst. Nachher, als Gott gehandelt hat und das Gericht offenbar wurde, als die drei Deportationen kamen, dann war den Menschen viel bewusster, wie Gott hier handelt, wie Gott auch sich gegen sein Volk wenden kann. Und wenn wir einmal diese kleine Gruppe von den Personen, die wir hier haben, Daniel und seine drei Freunde, nehmen, dann sehen wir, dass in dieser Phase des Gerichtes Gott seinem Volk treu geblieben ist, aber in einer kleinen Anzahl. Es waren nicht die vielen, die bei Gott geblieben sind und die wenigen, die abfielen, sondern es waren die vielen, die abfielen, die sich gegen Gott gewendet haben und die wenigen, die er sich erhalten hat in dieser schwierigen und kritischen Phase. Es waren die, die wir nachher dann identifizieren können als die, die in ihrer Liebe und in ihrer Treue gegen Gott herausragend waren. Vielleicht hätte Daniel und seine Freunde, wenn sie einen Lebenslauf hätten abgeben müssen für ihr Amt in diesem Staat, vielleicht wären sie die Ersten, die ausgesiebt wurden. Allein die Nationalität hätte ihnen schon sicher Probleme bereitet für ein hohes Staatsamt. Aber wenn Gott eingreift und sie in dieser Phase führt, dann spielen all diese Dinge keine Rolle. Dann zählt einzig und allein die Treue und die Liebe gegen Gott. Und leider zeigt uns die Kirchengeschichte, dass es in der Vergangenheit immer wieder so war, dass die Herde derjenigen, die aufgefallen sind durch ihre Treue und Liebe zu Gott, eben weniger waren als diejenigen, die einfach mit dem Strom untergegangen sind. Das ist keine Mutmaßung, sondern es ist eine traurige Tatsache, mit der wir uns konfrontieren müssen. Und nehmen wir nur einen Zeitpunkt in dieser Kirchengeschichte als Beleg. Nur einen. Nehmen wir nur die Zeit der Geburt von Jesus. In dieser Zeit, als Jesus auf die Welt kam, na, wie viele waren es? Wie viele waren es, die noch Gott treu waren? Wie viele waren es, die Jesus aufgenommen haben? Wie viele Hotels haben sich ihm angeboten? Wie viele kamen zu ihm und haben gesagt, ja, wir haben das Haus bereitet für den Herrn. Tretet ein, hier kann der Herr geboren werden. Es waren wenige. Am Ende, da war der Zacharias und die Elisabeth, da war Maria und Josef, da war der Simeon im Tempel und die Anna, von der uns berichtet ist, und eine Handvoller Schafhirten. Das war's in den Berichten. Wir wissen nicht, ob da auch noch andere Menschen waren, aber das, was Gott hier wert war, uns in seinem Wort zu berichten, es waren wenige. Alle anderen historischen Zeugnisse sagen das Gleiche. Immer wieder in den Phasen, in denen es kritisch war, waren es wenige. Manchmal waren es wenige Hunderte, manchmal waren es nur einzelne Personen. Dementsprechend ist die Handlung, mit der wir es hier zu tun haben, durchaus die Geschichte von ganz wenigen Menschen, die Gott gerettet und erhalten hat. Also, was wir sehen bei Daniel ist immer wieder nicht der tolle Lebenslauf, nicht die tolle Person, sondern wir sollten immer, wenn wir versuchen, Daniel zu interpretieren, mehr diesen Fokus darauf legen, zu sagen, schau mal, wen rettet Gott hier in dieser Zeit, wen trägt er hindurch? Das ist gar nicht der Daniel gewesen, der sich qualifiziert hat. Der ist nicht, weil er gegen die Löwen gekämpft hat, der starke Daniel, der treue Daniel, sondern es ist eben mit einer ganz anderen Perspektive Gott, der bewusst diese Männer auch in der Ferne, egal wo sie waren, in jedem Moment. Und durchaus interessant, dass es bei Josef die Ferne war, dass es bei Daniel die Ferne war. In der Ferne hat Gott diese Menschen bewahrt und durchgeleitet. Gehen wir noch einen Schritt weiter, noch einen Schritt tiefer in diese Passage rein. Nebukadnezar. Wer war Nebukadnezar? Der Name kommt sehr oft vor. Ist lustig auszusprechen. Nebukadnezar. Ja, wir können uns darüber wenig vorstellen. Zum Ersten erscheint uns Nebukadnezar als großer Stratege. Was ist ein Stratege? Stratege ist ein Mensch, der Pläne im Kopf hat und der klare Ziele vor Augen hat. Was Nebukadnezar macht, das ist nicht nur Israel besiegen und auseinandernehmen. Das ist nicht nur, wir gehen in dieses Land und ich lasse mich feiern als großer König. Nebukadnezar macht mehr. Er ist nicht nur äußerlich ein Sieger, sondern er versucht, seinen Sieg auch in das Innere der Menschen hineinzupflanzen. Ganz wichtig. Immer wieder ist mir der Zweite Weltkrieg jetzt eingefallen. Kein Wunder, wenn viel über den D-Day berichtet wird, aber auch vorher schon. Im Zweiten Weltkrieg denken wir einmal daran, was versuchten die Alliierten zum Ende des Krieges? Sie flogen Angriffe auf die Städte, sie zerstörten die Städte, die am symbolträchtigsten war in Deutschland. Sie versuchten tatsächlich Deutschland zu demütigen, indem sie Symbole des Staates bombardieren. Also das ist nichts Außergewöhnliches, nichts Überraschendes, dass in einem Krieg die Siegernation versucht, den Verlierer zu demütigen. Hochgestochenes Beispiel, einfaches Beispiel. Wir sagen leicht, wer den Schaden hat, der braucht den Spott nicht zu fürchten oder noch schlimmer, wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung. Dieses Demütigen, der Sieger, das erleben wir in den kleinsten Kämpfen, wenn Kinder miteinander kämpfen und dann haben sie gewonnen. Was kommt dann ganz oft? Noch ein hämischer Kommentar, noch ein Wort hinten nach, noch ein Tritt hinten nach, noch so ein bisschen mehr, als es sein müsste, dass der andere auch wirklich spürt, ja, ich bin der Sieger, ich bin größer, ich habe dich unter Kontrolle und wenn du jetzt aufstehst, dann könnte ich dir gerade wieder eine reinhauen. Ja, typisch Sieger. Ja, Nebukadnezar ist hier auch ein typischer Sieger, der nicht nur in Juda einzieht, sanft von dannen geht, alle Schätze raubt, Juda lebt weiter. Nein, er versucht dieses Land auseinanderzunehmen. Zum Ersten greift Nebukadnezar ganz bewusst den Tempel an, das Heiligtum. Er nimmt die Geräte aus dem Heiligtum mit. Warum tut er das? Hatte er keine Geräte? War er ein armer Mann? Welche Geräte waren das überhaupt? Kein Rasensprenger oder irgendetwas? Gemeint waren hier Opferpfannen. Hier waren vielleicht der Leuchter gemeint. Wir wissen es nicht im Detail, aber wirklich Geräte in dem Tempel, also Gegenstände, die da waren. Was war die Folge davon, als er die ganzen Geräte mitgenommen hatte? Ja, wenn uns einer alle Möbel aus dem Wohnzimmer klaut, wird es schwierig, sich hinzusetzen. Sei denn, man setzt sich auf den Boden. Und wenn einem irgendjemand den Tisch wegnimmt, dann muss man auch auf dem Boden essen. Wenn einem aber die Räucherpfannen weggenommen wird, dann wird es ganz, ganz schwierig, diese rituellen Opfer zu feiern. Es war gar nicht mehr so leicht, einen normalen Gottesdienst zu feiern. Der Gottesdienst war auseinandergenommen. Und das hat hier Nebukadnezar ganz bewusst gemacht. Er hat angegriffen und hat die Geräte dort mitgenommen. Und als er wiederkam, beim zweiten Mal, hat er noch mehr Geräte mitgenommen. Ja? Also ganz bewusst, als er gemerkt hat, es ging doch noch irgendwie, die hatten einen Kompromiss gefunden, sie konnten doch noch irgendwie ihren Gottesdienst feiern, dann wurde der zweite Teil auch noch mitgenommen. Sein Ziel hier mit dieser Mission war, den Gottesdienst ausrotten. Sowas gibt es ja heute nicht mehr. Völlig ausgeschlossen, da sollte irgendjemand irgendwo auf der Welt auf die Idee käme, irgendeinen Gottesdienst auszurotten. Nein, ich glaube, das ist, wenn wir das mal auf die Gegenwart beziehen, durchaus legitim zu sagen, dass es heute einen massiven Angriff auf unsere Gottesdienste gibt. Wer der angreift, heißt nicht Nebukadnezar, sondern der heißt vielleicht Partyclown oder wie auch immer, was auch alles in diese Gottesdienste einziehen kann, um es weg von Gott zu ziehen. Ich meine damit nicht, dass es das höchste Gebot ist, irgendein Ritual im Gottesdienst zu erhalten. So darf das auch nicht verstanden werden. Aber der Angriff, der uns passiert auf unser Gerät, glaube ich, in dieser Welt ist der Angriff auf das Wort Gottes. Das Wort Gottes wird verweichlicht. Es darf nicht mehr Mittelpunkt des Gottesdienstes sein. Es darf nicht mehr so verkündet werden, wie es eben von Gott geoffenbart ist. Und wir haben, glaube ich, durchaus einen Strategen, der nicht sichtbar ist, der unsichtbar ist, der gegen uns kämpft, aber auch versucht, dieses Wort Gottes aufzuweichen. Und ich kann nur allen Kindern in dem Raum sagen, je jünger, desto besser. Bewahrt euch das Wort Gottes im Laufe eures Lebens und achtet darauf, dass es Angriffe gibt gegen das Wort Gottes. Irgendwann seid ihr die Erwachsenen, irgendwann seid ihr die Älteren und dann ist die Frage, wie viel ist da gefestigt? Bei Daniel stellt sich diese Frage auch in seinem Leben. Immer wieder merken wir, dass da Wurzeln sein müssen, an die er sich festgehalten hat, wo er dann doch in seinem Glauben feststehen konnte. Nebukadnezar hat eine zweite Strategie, mit der er versucht, Juda zu entwurzeln. Er greift direkt und gezielt nach der Jugend. Nebukadnezar nimmt sich die hübschesten, die schönsten, die vornehmsten, die scheinbar intelligentesten Kinder. Das heißt nicht, dass sie immer alles in einem sein mussten, aber wer ein bisschen pfiffig war, der war schon bei Nebukadnezar. Wer ein bisschen hübscher war, der landete im Tempel bei Nebukadnezar. Er hat wirklich versucht, die Jugend in seinen Tempel, in seinen Staat zu schleppen. Und dort hat er sie nicht gequält, dort hat er sie nicht in den Keller gesteckt. Was hat er mit der Jugend gemacht? Er hat ihnen genau die gute Behandlung gegeben, die er sich selbst gegeben hat. Das beste Essen. Sogar den besten Wein für die Jugend. Wow. Vielleicht war es üblich, dass man Alkoholiker war in dem Land. Keine Ahnung. Jedenfalls wurde die Jugend sofort mit dem besten Wein aufgezogen. Das erschien ihm das Beste zu sein, wie er diese Männer in dem Staat erziehen konnte. Und er hatte viele Gefangene. Wir hören nur von Daniel und seiner kleinen Gruppe, aber für viele, die er gefangen gemacht hat, die hat er versucht, perfekt auszubilden für seinen Staat. Was war die Strategie dahinter? Er wollte einfach diesen alten Kern, den sie hatten, ihre Tradition, ihre Volkstradition und ihre religiöse Tradition, rausreißen und diese neue reinstecken. Ja, heute würden wir sagen Gehirnwäsche oder Umpolen oder was auch immer. Auch das, glaube ich, ist gar nicht so fern von der Realität, von dem, was wir heute erleben. Immer wieder sehen wir Staaten, die mit viel Kraft versuchen, auf die Kinder und auf die Jugendlichen zuzugreifen. Die versuchen, sie zu entkernen, zu entwurzeln. Der Kommunismus gilt als gescheitertes System. Strategie: Binde die Kinder in diese Staatsform und nehme sie weg von der religiösen Tradition. Eine klare Strategie. Da wurde das auch noch halbwegs offen ausgesprochen, sich gedacht, ja, Religion ist schädlich für das Volk, der Schaden muss raus. Das klang alles sehr schön nach außen. Im Kern war es der Versuch, zu entwurzeln und dort die Kinder in diesem neuen Geist des Staates zu prägen. Heute haben wir einen anderen Geist, der sich auf unsere Kinder durchschlägt. Leistung, Anerkennung, das ist das Höchste, was wir haben. Wir haben nur noch, ich sag mal, Produktion, wir haben kaufmännische Dinge im Kopf und einen scheinbar weit entfernten Pol, so der Nächstenliebe, ich sag jetzt mal etwas vielleicht überspitzt, so ein Mutter-Teresa-Syndrom. Man schafft sich Ikonen, die als besonders barmherzig gelten und man versucht, das dort zu kompensieren, aber eben in der Ecke. Ja, nicht Barmherzigkeit im Beruf, der seinen siebten Mitarbeiter eben nicht rausschmeißt, weil er das nicht vereinbaren kann, der hat keine Chance. Der soll dann bei Caritas arbeiten. Das ist okay. Das wird akzeptiert in der Gesellschaft, am Rand ja. Also dieses Einziehen von irgendwelchen Werten und von Moral ist sehr, sehr schwierig. Wir haben heute auch eine Entkernung sicher in dem Thema Erziehung und auch Nahrung. Ich glaube, dass es dort, dass wir auch wenige Firmen haben, die ein gewisses Nahrungsmonopol auf der Welt schon besitzen, ja, dass wir es geschafft haben, innerhalb von 20 Jahren eine Zuckerindustrie aufzubauen, die Welt beherrscht. Das ist auch schon mal ein bedeutendes Zeichen. Ob das jetzt strategisch ist, das wage ich hier nicht zu bezweifeln. Aber man kann schon sehen, dass es einen Trend dazu gibt, dass eben bestimmte Dinge dazu ausgenutzt werden, auf die Jugend zuzugreifen. Für uns sind das zwei Aufträge, die wir zu beherzigen haben. Für die Kinder und für die Jugendlichen aufzupassen, zu gucken, wann jemand ihnen ihren Glauben nehmen will, wann jemand ihnen an die Werte geht, die sie in ihrer Familie gelernt haben. Und für uns Eltern ist es der Auftrag, aufzupassen, wann der Staat auf unsere Kinder zugreift, an einem Punkt, wo es eben über die Maße ist, wo wir diese Strategie sehen, wo sie entkernt werden, wo sie entchristlicht werden. Damit meine ich nicht, dass Kinder sich daran halten sollen, nicht bei Rot über die Ampel zu gehen. Sicher kein Angriff, nicht alles, was der Staat tut, ist schlimm. Aber wir haben eben Punkte, wo ganz klar der Staat gegen unsere christliche Einstellung vorgeht. Und an der Stelle müssen wir aufpassen. Wir als Eltern müssen dafür sorgen, dass unsere Kinder in dem Schutzraum leben, den sie verdient haben, nämlich auch in einer christlichen Tradition bleiben zu dürfen. Hat Nizza auch noch angegriffen, um das nicht ungenannt zu lassen. Was hat er gemacht mit diesen vier Männern? Wer ist Belsazar? Kennen wir Belsazar? Gibt es in der Bibel das Buch Belsazar oder Belshazzar? Das ist der Name, den Nebukadnezar für Daniel sich ausgedacht hat oder die Aufseher sich ausgedacht hat. Selbst diese Namen, also das, womit wir uns identifizieren, ja, wo wir unsere Persönlichkeit dranhängen, selbst die wurden ausgetauscht, um eben eine äußere Identifikation auch noch zu verändern. Also wir sehen auch hier eine Strategie Nebukadnezars, auf diese Menschen, auf diese Jugendlichen zuzugreifen. Alles in allem ein durchdachter Plan, eine echte Strategie. Ab Vers 8 allerdings in unserem Text, da haben die auf einmal einen Perspektivwandel. Alles, was wir bis jetzt gehört haben, finden wir in den Versen vorher, aber ab Vers 8, da kommt auf einmal Daniel auf das Programm und wir hören auf einmal von dem, was Daniel beabsichtigte und was er dachte. Kommen wir nun zu Daniels Plan. Daniel erkannte, und das ist das Wichtigste hieran. Zum Ersten, dass das Essen eben auch sehr wohl etwas mit Gott zu tun hat. Ihm war klar, wenn hier Essen kommt, wird er sich verunreinigen. Warum konnte er das identifizieren? Es scheint so zu sein, dass er in seiner Jugend, vorher in seiner Erziehung noch wusste, was eben im Rahmen seiner Speisegebote zulässig ist oder nicht. Außerdem war es offensichtlich, dass in Babylon üblicherweise, wenn Fleisch gegessen wurde, dieses Fleisch den Göttern geweiht wurde. Ein üblicher Ritus zu schlachten und dann das Fleisch den Göttern zu weihen. Und da sind bei Daniel sofort die Alarmglocken angegangen. Das war für ihn ein Zeichen, dass er reagieren musste. Und Daniel reagiert durchaus mit Bedacht. Zum einen weiß er, ja, Essen hat etwas mit Gott zu tun, aber Daniel hat sich nicht wie ein mutiger Abenteurer direkt vorgeprescht und versucht, den Staat zu revolutionieren. Er hat mit Bedacht gehandelt. Er hat den Kämmerer versucht, mit sachlichen Argumenten, mit wenigen kleinen Argumenten zu bitten, eben aufgrund seiner Glaubensgründe sich nicht unrein machen zu müssen. Gott selbst hatte den Kämmerer bereits vorbereitet. Der Kämmerer konnte auf diese Forderung von Daniel eingehen. Daniel hat ihm sehr geschickt gesagt, schau doch am Ende einfach mal, was dabei rauskommt. Gib uns etwas Gemüse und etwas Wasser anstelle von Fleisch und Wein und schau, ob das für uns zum Schaden ist. Er hat den Kämmerer ganz geschickt an den höheren Auftrag erinnert. Er hat gesagt, eigentlich ist dein Auftrag doch, dass du hier für Nebukadnezar strahlende Jünglinge bringen sollst. Das ist doch das Wichtigste. Nicht das Essen selbst, das ist doch nur Mittel zum Zweck. Dann probier es doch mal mit unserem Mittel zum Zweck. Und du wirst sehen, es kann funktionieren. Daniel war mutig. Er wusste ja noch gar nicht, was rauskommt. Er konnte nicht hell sehen. Aber er hat es dem Kämmerer angeboten. Der Kämmerer hat es akzeptiert. Die Jugendlichen durften es ausprobieren. Sie haben ihr Gemüse gekriegt und sie haben ihr Wasser bekommen. Und am Ende wurden sie... Was wurden sie eigentlich? Was ist am Ende passiert? Wurden sie besser, schneller, schöner, hübscher? Ganz am Ende steht da, dass diese Jünglinge an Weisheit und an Verstand alle anderen überragten. Mittendrin steht auch, dass sie besser aussahen. Ja, das wird auch erwähnt. Sie waren gesünder, sie waren frischer, sie waren vitaler. Aber ganz am Ende war das die Voraussetzung dafür, dass sie an Geist und an Weisheit von Gott gesegnet wurden. Sehr interessant, dass Gott hier durch viele, viele Handlungen, die zusammenkommen, am Ende diesen Menschen Weisheit und Verstand gegeben hat. Also den Freunden von Daniel und Daniel selbst auch. Hat dadurch, dass er ein Essen von besserer Qualität, also von scheinbar besserer Qualität, abgelehnt hat und sich für das Einfache, aber für das Reine entschieden hat, Gott Treue erwiesen. Daniel war hier Gott treu. Wir als Gemeinde müssen uns auch immer wieder in unserem Herzen vornehmen, uns durch irgendwelche Angebote, Gelegenheiten, was auch immer, nicht verunreinigen zu lassen. Vielleicht gibt es Evangelisationsmethoden, die verlockend sind, die hübsch aussehen, die sogar erfolgreich sind, scheinbar. Vielleicht verlocken sie uns, irgendetwas zu tun, das für uns in unserer Überzeugung und was den Worten der Bibel nicht entspricht. Auch wenn vielleicht dort mehrere Leute angelockt werden können. Vielleicht sind große Gemeinden mit bequemer sozialer Struktur für uns angenehmer. Wir gehen in eine kleine Gemeinde. Das ist manchmal eine harte Entscheidung. Wenn es in der Altersgruppe nur 1-2 Personen gibt, dann ist es durchaus so, dass man bewusst weiß, was man da tut. In einer großen Gemeinde wird man vielleicht leichter aufgenommen. Die Frage ist, wo gehöre ich denn hin? Vielleicht sind es Wege, Kilometer. Viele in unserer Gemeinde fahren Kilometer. Vielleicht sind es die Mühen, die Vorbereitung einer Predigt. Wenn man keinen angestellten Pastor hat, ist es einfach mehr Arbeit für Predigten. Vielleicht sind es die Mühen, die wir auf uns nehmen müssen, wenn wir jetzt einen Raum mieten, die eben auch dazu gehören, dass wir sagen, nein, wir geben nicht auf an der Stelle, sondern wir müssen das schaffen, damit wir Gottes Wort klar und rein verkündigen können. Vielleicht gibt es viele andere Verlockungen, die sich in unserem Leben auftun. Wo wir sagen, hier ist es vielleicht bequemer, hier ist es vielleicht leichter, aber es ist gegen Gott. Dann müssen wir die Dinge sein lassen und wir müssen uns auf die Seite Gottes stellen. Und noch was möchte ich aus diesem Text uns mitgeben. Und das ist vor allem auch für die Kinder wichtig. Es ist gut, dass sie heute hier drin sind. Daniel hat was gehabt, was unheimlich wertvoll ist, was vielleicht eine sehr große Hilfe für ihn war. Er war zusammen mit seinen Freunden. Diesen Weg, den er hier beschritten hat, hat er in der Gemeinschaft beschritten. Und ich glaube, dass es für uns auch wichtig ist, dass es für uns in der Gemeinde auch wichtig ist, dass wir diese Schritte neben Freunden gehen. Dass wir wissen, da sind Leute, die auch unseren Glauben mittragen, die unsere Fehler kompensieren können, die helfen können, wenn wir schwächer sind. Hier war es einmal der Daniel in einer Situation, wo er redet. Nachher sind es die Freunde selbst, die mutig in den Feuerofen gehen müssen. Da sind sie mehr in dem Handlungsmittelpunkt. Ich glaube, das ist im Glaubensleben ganz normal. Aber es ist immer so, dass es sich besser läuft und dass es gut ist, wenn man Menschen und Freunde um sich herum hat, die den gleichen Glauben haben und die auch bereit sind, daran festzuhalten und die auch zu diesem Glauben stehen. Ich habe zum Schluss dieser Predigt noch ein Wort aus 1. Petrus zu zitieren. Es sind die zwei Verse, die vielleicht, wir haben in der Jugendstunde den 1. Petrusbrief behandelt. Ich zitiere sie sehr gerne, weil sie in der Mitte so eine schöne Aussage über unser Erbteil haben. Was ist denn nun das, woran wir festhalten? Und immer wieder, gerne habe ich auch in der Jugendstunde betont, habe gesagt, unser Glaube, der kann nicht von innen kaputt gehen. Der ist unverwelklich. Der kann nicht von außen kaputt gehen. Der ist unbefleckbar. Dieses Erbteil, was wir haben, kann nicht befleckt, falsch angemalt werden. Und wir haben einen Glauben, der gegründet ist in Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist und damit ist er unvergänglich. Denn Jesus hat den Tod überwunden. Ich zitiere diese zwei Verse, dort heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Aus diesem Text und aus dieser Predigt ist, dass das Buch Daniel uns sagt, dass wir unseres Liedes Herrn durchaus in einem fremden Land in feindlicher Umgebung singen können. Sagt uns im 1. Kapitel, dass wir fremde Mahlzeiten und fremde Verführung ablehnen können, ohne abzumagern. Auch wenn wir in der Ferne sind, auch wenn uns alles und jeder wie ein Feind erscheint, dann stellt uns Gott Freunde zur Seite und er belohnt uns, er belohnt die Treue zu ihm. Nicht zu Unrecht gilt das Buch Daniel daher als das Buch der Souveränität Gottes und vor allem seiner Allmacht. Und noch viel mehr sollte es meiner Meinung nach auch als Buch der Gemeinschaft und als Buch der Gemeinde Gottes eingereiht sein. Ich wünsche uns, dass dieses Buch Daniel, dass dieses Kapitel, das wir hier gehört haben, für uns Stütze und Trost ist. Und dass es Freude ist darüber, dass es gut ist und dass es ein sicherer und solider Weg ist, auch wenn wir in der Fremde sind, in einer Gemeinschaft zu stehen, in der wir das Wort Gottes als Richtschnur haben und eben nicht alles, was drumherum auf uns irgendeinen Einfluss nehmen könnte. Amen.